das ist genau der Punkt, weswegen ich meine Arbeit als so sinnvoll anerkenne und auch halt einfach immer merke, wie viel mehr Menschen auf mich zukommen und sagen, es ist nicht das Problem der Organisation, sondern nachdem sie dann mit mir gesprochen haben, merken sie, dass sie sich selber im Weg stehen. Und das sind Glaubenssätze, innere Einstellungen, die wir seit Jahren, Jahrzehnten mit uns rumschleppen, wie zum Beispiel genau dieser Punkt, dass wir halt überlegen so, und das, dann ist es auch einer dieser Top-Fragen, die mir gestellt wird, so ja, was denken denn dann die anderen über mich? Was denkt denn dann mein Arbeitgeber? Und da dürfen wir uns von frei machen. Also alleine diesen Punkt, ja, was soll denn dann auch hinterher in meinem Lebenslauf stehen, wenn ich ja jetzt ein halbes Jahr unterwegs war? Tue ich dann so, als wenn ich einfach fest angestellt war, oder soll ich es aktiv in meinen Lebenslauf reinschreiben? Und dann sage ich, ja, bitte, schreib das aktiv in den Lebenslauf rein. Weil den Job, den du später irgendwann vielleicht mal haben wirst, wirst du definitiv bei einem Unternehmen haben wollen und mit Führungskräften und mit Kolleginnen und Kollegen, die sagen, boah, cool, dass du das gemacht hast, dass du dich getraut hast. Da braucht es ja schon echt eine Überzeugungsarbeit dahinter, dass man da ankommt, auch was das Umfeld angeht. So, ne, zu sagen, so, ich habe das ganz bewusst gemacht, weil ich weiß, das war mein Traum. Ich weiß, danach wird es mir noch besser gehen als jetzt überhaupt schon. Und was man alles lernt in dieser Zeit.
Das ist Nina Kuhlmann, die Sabbatical-Expertin, die Menschen dabei begleitet, sich ganz bewusst und auch ganz pragmatisch zu fragen, wie kann aus einem irgendwann vielleicht mal ein jetzt mache ich es werden? Wie könnte oder besser kann eine oder meine Auszeit ganz konkret aussehen? Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Double-Click auf das Magische und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende des Lebens zu machen. Begrüß mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und der aufmerksame bzw. die aufmerksame Zuhörerin hat wahrscheinlich schon in der Intro gehört, dass mir heute ein Mensch gegenüber sitzt, die sich im weitläufigen Sinne mit Sabbaticals oder Auszeiten beschäftigt. Deswegen werde ich mich mit ihr auch natürlich logischerweise über dieses Thema im besten Falle mal in der Tiefe unterhalten. Und gleichzeitig würde ich sagen, um das so etwas zu framen, ist es ja irgendwie ein Thema, das sich so auf einem Spektrum bewegt zwischen irgendwie so einer ganz tiefen Sehnsucht, die vielleicht in uns allen irgendwie liegt, und irgendwie aber auch sowas, das müsste man jetzt eigentlich mal machen in seinem Leben. Und gleichzeitig, mache ich es denn jetzt wirklich? Und ich glaube, dass die liebe Nina Kuhlmann, die mir nämlich gegenüber sitzt, schon ganz häufig sich mit dem Thema beschäftigt hat, dass wir alle mindestens 1000 Argumente haben, warum wir das jetzt mal machen sollten. Und aber, und das ist wahrscheinlich das Spannungsfeld, was uns alle total überfordert, gleichzeitig 1000 Argumente haben, warum wir es auf gar keinen Fall machen sollten oder vielleicht auch nicht machen können. Vielleicht ist ja sogar dieser kleine, feine Unterschied zwischen sollten und machen können und was da in uns für so eine Story lebt, ja sogar schon ein Aspekt, den die Nina sehr, sehr gut kennt und wahrscheinlich nicht zum ersten Mal hört. Deswegen zunächst erstmal herzlich willkommen, liebe Nina.
Hallo lieber Stefan, hallo liebe Zuhörenden. Schön, dass ich da sein darf.
Genau, und der Podcast heißt ja Beyond KPI. Das heißt also, ich mag es ja irgendwie, ich sage jetzt mal so diesen berühmten Double-Click, wie es ja auch schon im Intro heißt, zu machen, um zu verstehen, was sind da eigentlich dahinter, da drüber, da drunter, Beyond, wie auch immer. Und häufig ist es ja so, dass Menschen irgendwie anfangen, sich mit einem Thema in ihrem Leben zu beschäftigen, das irgendwie so eine ganz persönliche Relevanz oder eine ganz persönliche Note oder vielleicht auch eine ganz persönliche Erfahrung war oder ist. Und es gibt so einen Satz, ich glaube, auf deiner Website steht da, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Und neben der Tatsache, dass der natürlich maximal Marketing- und Werbepotenzial hat, meine Frage an dich. Was war denn so für dich ganz persönlich, um mal so einzusteigen, dieser Beyond-Moment, an dem du irgendwie aus diesem irgendwann vielleicht mal ein jetzt aber auf jeden Fall irgendwie gemacht hast, entschieden hast, und was hat vielleicht dafür gesorgt, dass du es dann tatsächlich eben auch gemacht hast?
Ich habe ja mittlerweile 3 Sabbaticals erleben dürfen. Und ich muss sagen, dass die ersten beiden Sabbaticals, das waren jeweils Weltreisen in die unterschiedlichsten Ländern, die Entscheidung dafür war eine andere als, oder der, nee, der Grund dafür, warum ich sie gemacht habe, die Motivation dahinter war eine andere als bei dem dritten. Und zwar war das bei den ersten beiden Sabbaticals das Thema Fear of Missing Out. Ich hatte Angst, etwas zu verpassen. Und bei dem dritten Sabbatical war es so, dass da eine Tür aufgegangen ist und ich gesagt habe so, boah, da kann ich jetzt entweder durchgehen oder ich lasse es. Aber da es sowieso auf meiner Bucketlist steht, einmal in meinem Leben in der Schweiz oder nicht unbedingt in der Schweiz, aber irgendwo mal auf einer Hütte zu arbeiten, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt die Gelegenheit und deswegen gehe ich durch die Tür durch. Das hatte nur im kleinen Sinne was mit Fear of Missing Out zu tun. Eher war die Motivation da zu sagen, okay, wow, mir ist bewusst, das ist jetzt die nächste Tür, die aufgehen darf.
Ich will da jetzt nochmal so ein bisschen bei diesem Wort Sabbatical bleiben. Wo ich dir nämlich gerade zuhöre, frage ich mich, ist der Begriff Sabbatical eigentlich klar definiert? Also jetzt mal so aus deiner Perspektive, weil vielleicht ist es ja sogar so, dass ich jetzt so denke, ja, Sabbatical ist ja klar, da muss man jetzt irgendwie ein Jahr raus und da muss man auf jeden Fall eine Weltreise machen oder irgendwas machen, keine Ahnung, irgendwie genau auf eine Hütte gehen oder sonst irgendwie. Also ist es eigentlich so, dass das irgendwie eine akademische Definition gibt oder wie würdest du das sehen? Was ist eigentlich ein Sabbatical, wenn ich jetzt mal so frage?
Das ist sehr clever, dass du das jetzt hier am Anfang direkt fragst, denn ich erlebe immer noch viele Menschen, die fragen, was ist ein Sabbatical überhaupt? So, und so grundsätzlich gibt es gar keine feste Definition. Aber wichtig ist, dass, da wir jetzt mal drüber sprechen, damit klar ist, ja, was es denn in meiner Welt bedeutet oder dann auch vielleicht in unserer. Ein Sabbatical ist für mich eine geplante berufliche Auszeit, die entweder passiert, während man in einem Job, in einem Arbeitsverhältnis steht oder aber halt auch dazwischen. Und von der Zeit her fängt das bei mir bei 2 Monate an. Also alles das, was über ein normales Ausmaß an Urlaub hinübergeht. Also, ne, wer hat schon 2 Monate Urlaub am Stück oder kann sich das irgendwie nehmen? Und vom Ende her gibt es da für mich keinen, also ich kann nicht sagen, es geht nur bis zu einem Jahr oder 1,5 Jahre. Wichtig dazu ist noch zu sagen, dass dieses Wort Sabbatjahr, was man vielleicht schon mal gehört hat, sehr irreführend ist. Denn das suggeriert ja, dass ein Sabbatical ein ganzes Jahr sein muss. Und das schreckt viele dann halt auch einfach ab. Und dann geht der Gedanke halt schnell zur Seite. Aber wenn sie wüssten, dass ein Sabbatical auch 3 Monate gehen würde, dann wäre es vielleicht schon wieder interessanter. Deswegen ist das wichtig zu sagen.
Jetzt hast du gerade auch so im Nebensatz erwähnt. Ich glaube nochmal, dass das wahrscheinlich ein ganz essentieller Punkt ist. Was hält die Leute davon ab? Und vielleicht in dem speziellen Fall möchte ich das gerne auch nochmal wirklich so dir quasi in den Court spielen und dich mal fragen. Vielleicht hast du diesen Prozess ja auch durchlaufen. Und vielleicht hast du das ja noch so ganz präsent vor Augen. Was hat dich denn eigentlich davon abgehalten, einen Sabbatical zu machen oder dir irgendwie diese Auszeit zu gönnen? Ich glaube, wahrscheinlich müssen wir dann ja zum ersten Event sozusagen gehen, weil wahrscheinlich ist da ja noch so das Maß an Gründen, wie ich erwähnte, schon so in der Anmoderation, diese berühmten 1000 Gründe, warum das jetzt alles gerade überhaupt nicht geht und auf gar keinen Fall möglich ist. Und also du weißt, was ich meine. Also jetzt mal vielleicht zunächst ganz persönlich, bevor wir dann eben auch auf Menschen kommen, die du eben auch vielleicht schon begleitet hast und so, weil du das natürlich hörst. Also zunächst mal, was war denn das so bei dir, was dafür gesorgt hat, dass du eigentlich dir die Story erzählt, dass es auf gar keinen Fall möglich ist?
Das Ding ist, dass ich mir diese Story nicht erzählt habe. Also für mich war das, also diese Hürde hatte ich nicht. Ich habe ganz, ganz viele andere Hürden gehabt, die dann danach kamen. Insbesondere auch das wieder zurückkommen, weil da machen sich halt auch viele Menschen Gedanken drüber und fahren deswegen nicht los. Zu Recht finde ich auch, aber da können wir später mal drauf eingehen. Und ich hatte einfach mein Studium beendet und habe mich gefragt, warum ich es nicht geschafft habe, zwischendurch mein Auslandssemester zu nehmen. Zumal das bei dem Betriebswirt, den ich damals gemacht habe, auch gar nicht vorgesehen war. Aber ich hatte halt viele Freunde, Bekannte in Köln, die halt in Chile waren, in Kanada, in Spanien. Und die haben ihre Stories erzählt, als sie wieder zurück waren. Und ich hatte einfach nur glitzernde Augen und habe gedacht, wow, das will ich auch. Ich verpasse hier gerade echt was. Warum habe ich nicht richtig studiert an der Uni oder FH, sondern nur diesen 2-jährigen Betriebswirt gemacht? Und dann habe ich gedacht, okay, die logische Konsequenz ist, dass ich jetzt nach dem Betriebswirt, und ich darf dazu sagen, dass ich vorher schon fast 5 Jahre in der Bank gearbeitet habe, weil sonst sagen viele immer so, hä, wie, gerade fertig irgendwie mit der schulischen Laufbahn und dem Studium und dann direkt ein Sabbatical, das passt doch irgendwie gar nicht. Doch, genau so. Es hat genau richtig für mich gepasst. Ja, und deswegen habe ich dann überlegt, okay, wo will ich hin? Was will ich machen? Ich wollte auf jeden Fall Englisch, mein Englisch noch verbessern. Dann deswegen war es klar, dass es ein englischsprachiges Land wird. Und ich fand Neuseeland schon immer super spannend. Und ja, das war noch so ein Kindheitstraum, da mal unterwegs zu sein. Und deswegen habe ich mir diesen Traum dann erfüllt und habe gedacht, naja, ob ich jetzt direkt wieder ins Arbeitsleben einsteige oder aber ein Jahr später, macht den Braten auf ein ganzes Leben gesehen jetzt auch nicht fett.
Jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, dass wahrscheinlich interessanterweise die Entscheidung loszufahren auch ganz viel damit zu tun hat, wie komme ich denn eigentlich wieder zurück? Also im Grunde so ein bisschen diese Projektion in die Zukunft und wahrscheinlich dann so aus der Zukunft irgendeine, vielleicht sogar diffuse Angst oder vielleicht sogar ganz legitime Angst oder vielleicht auch ganz legitime Aspekte, die du gerade erwähnt hast, wo du sagst, ja, vielleicht kommen wir später dazu, aber weil es gerade so präsent ist, will ich direkt fragen. Also, was sind denn so ganz wichtige Dinge, die es eigentlich tatsächlich auch, jetzt vielleicht sehr rational, aber das ist ja auch durchaus legitim zu bedenken gilt, bevor man losfährt, im Hinblick auf, wenn du wieder zurückkommst?
Ja, gut, dass du es jetzt auch ansprichst. Also einmal würde ich sagen, was ist die Motivation dieser Auszeit? Das ist eine wichtige Frage. Und die ergänze ich noch mit der Frage, man sollte sich klar sein, ob es ein Weg von etwas ist oder ein Hin zu etwas. Also es ist ein Weg von, oh Gott, ich kann die Kollegen, Kolleginnen nicht mehr sehen, mein Chef sowieso nicht, ich weiß nicht, möchte eh was anderes machen. Also das wäre eher so dieses Weg von. Oder
also
ist
eher
es
eine Flucht?
Genau, eher die Flucht, richtig, ja. Genau.
Gut ungefähr.
Ja.
Okay.
Oder ist es ein Hinzu? Ist es ein, ich bin neugierig, ich möchte was Neues kennenlernen. Das kann es noch nicht gewesen sein. Also dieses, da darf noch mehr kommen, dieses Neugierige, dieses Motivierte und ja, das darf durchaus aus Angst besetzt sein, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn mehr Menschen, also wenn diese Ängste nicht da wären, dann würden so eine berufliche Auszeit ja auch viel mehr Menschen machen. So, ne, dann diese Gründe, die wir uns da alle so erzählen, weswegen es gerade nicht geht und wir es vor uns herschieben und gleichzeitig damit aber auch eine Entscheidung treffen, in diesem Moment immer wieder, dass wir im Status quo verharren und dann, ne, setze ich das in Anführungsstrichen, weil es ist erstmal immer wieder dann eine Entscheidung dagegen. Aber wichtig ist dann, eine Entscheidung zu treffen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt und wie wichtig ist mir das überhaupt? So, das sind so Dinge, die man sich allgemein mal oder Fragen, die man sich allgemein mal stellen kann. Und dann finde ich es noch wichtig, diese Frage zu stellen, was soll denn nach der beruflichen Auszeit anders oder besser sein als vorher? So, und das dann halt aber auch nicht nur sich vorher zu stellen, sondern auch hinterher den Abgleich zu machen und am besten zwischendurch nochmal so sich ein, zwei Meilensteine zu setzen und dann zu sagen, ach Mensch, okay, ich bin noch nicht da, wo ich hin wollte. Kann ja auch sein, dass sich was ganz anderes ergeben hat auf einmal und dann ist es auch gut. Aber diesen Zwischencheck auf jeden Fall zu machen, bevor man dann am Ende zu Hause ankommt und sagt, okay, cool, es ist sogar noch besser geworden, als ich es mir vorgestellt habe.
Okay, jetzt, das sind ja, ich sag jetzt mal, also sag ich mal, Reflexionsfragen, die ja jetzt erstmal zunächst originär noch gar nichts mit dem Sabbatical zu tun haben, sondern die kann man sich ja in ganz vielen Kontexten stellen. Ich würde es mal so ein bisschen pragmatischer machen. Also nochmal so, ne, den Flieger tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Landebahn bringen, wenn es um das Thema jetzt irgendwie Auszeit geht. Vielleicht benutzt du mal den Begriff mal. Und dann ist meine Frage, okay, was ist denn dann noch konkreter vielleicht auch Dinge, die ich bedenken sollte oder vor denen du vielleicht sogar warnst, neben diesen Reflexionsfragen, die ja total fundamental sind. Aber jetzt kann ich ja sagen, ja, ich habe jetzt festgestellt, das ist jetzt hier keine von Wegbewegung, sondern eine hinzu. Hinzu kommt auch irgendwie so eine Art von Bild, nennen wir es vielleicht sogar Vision oder wie auch immer, wie es danach irgendwie sein soll. Und dann kommen wir ja eben an den Punkt, ne, wie ja so häufig, okay, und jetzt? Also jetzt ganz genau und so. Und da, wie gesagt, wenn wir es nur mal durchaus anfassbarer und pragmatischer machen, was ist dann so deine Antwort?
Dann geht es darum, auch wirklich in die Umsetzung zu kommen. Also ganz bewusst eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, wann es losgehen darf. Und das ist auch wirklich der größte Punkt. Aber bis man dann erstmal da ist, müssen halt vorher noch andere Fragen gestellt sein. Und diese Fragen kriege ich oftmals auch gestellt. Wie komme ich denn jetzt in die Umsetzung? Also wie komme ich an diesen Punkt, dass ich nicht diesen großen Berg vor mir sehe, sondern dann so nach und nach bestimmte Fragen oder ja, Punkte abarbeiten darf. Und dazu, weil ich diese Frage halt so oft gestellt bekommen habe, habe ich eine Checkliste erstellt. Die findet man auf meiner Webseite motivatorin.com. Also Mut wie Mut. Und genau, die kann man sich einfach runterladen und dann hat man diese 10 Punkte, wo man mit anfangen kann. Das heißt auch nicht, dass man das in chronologischer Reihenfolge irgendwie abarbeiten muss, sondern das kann durchaus springen und dann kommt man wirklich in die Umsetzung. Und ja, wenn da noch Fragen sind, meine E-Mail-Adresse steht dabei, gerne einfach Fragen stellen.
Mhm. Für den Moment würde ich jetzt immer, gib doch mal so einen kleinen, wie sagt man so schön, Sneak Peek. Also was ist denn da so, sag mal so 2, 3 Fragen, die zum Beispiel auf der Checkliste stehen, damit ich irgendwie ein Gefühl dafür bekomme, wie das dann ganz konkret zum Beispiel aussehen würde. Also was ist so eine, wie gesagt, was sind so 2, 3 Fragen, die da draufstehen?
Also einmal geht es ganz klar um das Thema Arbeitgeber, wie man da am besten rangeht und welche Fragen man sich da stellen darf, weil oftmals höre ich, dass also eine berufliche Auszeit wäre bei uns sowieso nicht machbar. Also kann ich meinen Chef, meine Chefin fragen, da kommt sowieso ein Nein. Und das dann aber auch zu hinterfragen und zu sagen, ist das wirklich so? Und warum stelle ich die Frage nicht dann einfach, weil es könnte ja auch ein Ja rauskommen. Also das, dieses Thema Arbeitgeber ist halt einfach ein großes, weil es halt natürlich auch so viel, ja, weil so viel Stunden in unserem Leben auch einnimmt, dass das ja diese sicherheitsorientierte Sichtweise auch einfach wichtig ist. Das wäre so ein Punkt. Ansonsten geht es auch oft um das Thema Finanzen. Das kann ich mir ja sowieso nicht erlauben. Wer zahlt denn dann, weiß nicht, den Kredit ab oder was auch immer? Da geht es halt erstmal rein, so, ja, okay, ist dann das, was alles in meinem, von meinem Konto so abgeht pro Monat, ist dann das auch wirklich notwendig, ja oder nein? Und wie wichtig ist mir diese Auszeit, um möglicherweise von diesen Ausgaben ein paar zu minimieren? Also ich habe gestern noch mit einem Kumpel gesprochen, der sagte, ja, Nina, gut, dass wir uns mal drüber ausgetauscht haben, über das Thema Finanzen, weil diese Einnahmen und Ausgaben, wenn man die zwischendurch mal checkt, dann kann man echt einiges an Geld sparen. Und er hat zum Beispiel sein Fitnessstudio gekündigt, weil er da sowieso nicht mehr hingeht. Und er sagte zwar, das ist wirklich günstig, aber trotzdem kann man sich die, weiß ich nicht, 40 Euro pro Monat dann ja auch sparen, wenn man sowieso nicht hingeht.
Wobei, man muss ja dazu sagen, also jetzt vielleicht sehr frech formuliert, also das Geschäftsmodell eines Fitnessstudios lebt, glaube ich, in allererster Linie davon, dass die Menschen Geld bezahlen, die nicht dahin kommen, weil auf eben von denen, die da täglich hinrennen, müsste man ganz ehrlich sagen, rechnet sich das wahrscheinlich im Geschäftsmodell gar nicht. Also von daher, wir wollen jetzt hier nicht das Geschäftsmodell von den Fitnessstudios crashen, aber es ist wahrscheinlich genau ein Phänomen, was du gerade angesprochen hast, was ja vielleicht auch so in die Kategorie zählt, okay, ich mache da was, um mir irgendwie so ein Gefühl zu geben, aber eigentlich mache ich es gar nicht. Ne? Das hat ja auch vielleicht auch ein bisschen was mit unserem Thema zu tun. Ne?
Ja, also somit schlagen wir gerade hier 2 Fliegen mit einer Klappe. Es geht ganz oft darum, ehrlich zu sich selbst zu sein. So, ne, auch gerade diese ganzen Gründe, die du angesprochen hast zu Beginn, die Gründe, weswegen es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, das ist halt einfach, das ist so eine Milchmädchenrechnung. Also wenn wir doch so eine Auszeit machen wollen, dann sollten wir uns genau die Dinge, die Gründe auch anschauen, warum wir denken, dass gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Also, weiß nicht, eine Steuererklärung vor sich herzuschieben oder einen unangenehmen Anruf, okay. Da bin ich auch gut dabei. Aber warum denn unsere Träume auch? Also es ist ein größerer Batzen an Themen, die wir angehen dürfen. Aber wenn diese Entscheidung einmal gefallen ist, dann rollt das wie von alleine. Ich sehe das ja tagtäglich bei meinen Kundinnen und Kunden, die dann einfach nur noch voller Freude eine To-Do-Liste abarbeiten. Auch diejenigen, die nicht gerne organisieren. Ja. Und weil sie einfach wissen, wofür sie es machen. Für eine der besten Zeiten in ihrem Leben nämlich.
Jetzt frage ich tatsächlich nochmal an einer Stelle nach, weil ich auch gerade so, wenn ich dir zuhöre, bei mir selber merke, dass ich so zum Beispiel gar keine Vorstellung davon habe, welche Möglichkeiten es zum Beispiel heute ganz, ganz, wie gesagt, ganz praktisch auch zum Beispiel gerade in Unternehmen, vielleicht gar nicht, sind das dann größere Unternehmen? Also ich speichere jetzt mal aus, alles, was so in meinem Kopf ist. Also ich darf dazu sagen, ich bin jetzt, glaube ich, seit über, ja, weiß ich gar nicht, 25, fast 30 Jahren nicht mehr in einem, ich nenne das jetzt mal sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsfeld gewesen. Also unternehmerisch oder freiberuflich oder wie auch immer, wo ich glaube, vielleicht ist das auch nochmal eine spannende Frage, ist das dann irgendwie anders? Frage ich jetzt gerade mal. Und, also zweiteilige Frage. Die erste Frage ist, kannst du mir mal so erzählen, welche Konzepte gibt es eigentlich da draußen mittlerweile, was zum Beispiel Sabbaticals betrifft und Und jetzt vielleicht auch so ganz, ganz wichtig, um zum Beispiel so wie eine Argumentationshilfe. Also ich will jetzt nicht, dass du quasi alles jetzt hier offenlegst, aber mal so eine Idee davon gibt. Was ist denn zum Beispiel, wie du ja sagst, Arbeitgeber, der sagt sowieso nein, das ist ja ein relevantes Thema und damit bin ich ein Punkt, wo du sagst, naja, also so irrelevant ist das gar nicht, weil es gibt zum Beispiel 1, 2, 3 Dinge, die sind völlig gelernt schon. Mhm. Also da muss ich sagen, merke ich gerade, deswegen erster Teil der Frage, weiß ich gar nicht. Zweiter Teil der Frage, vielleicht kannst du das dann irgendwie smart miteinander verbinden. Ist es eigentlich, wenn man eben in Anführungszeichen sozialversicherungspflichtig Beschäftigungsverhältnis hat und Unternehmer und Freiberufler, hat das eine andere Qualität? Also vielleicht auch gerade in den Fragen, die die Menschen stellen?
Also zur ersten
Frage. Das sortiert jetzt in der Antwort.
Ja, da kriege ich hin. Zur ersten Frage, es gibt in Unternehmen, in vielen Unternehmen, noch nicht in allen, noch lange nicht in allen. Also ich arbeite daran, denn ich unterstütze auch Unternehmen dabei, halt ein Sabbatical ins Unternehmen einzuführen, den Mitarbeiter-Benefit, also auch auf, das natürlich auch super aufs Person, aufs Employer Branding einzahlt und auch ne, die Krankenquote auch geringer werden lässt, langfristig gesehen natürlich. Es gibt bestimmte Modelle. Und 3 sind so diejenigen, die meistens so vorkommen. Das ist einmal für die ganz fortschrittlichen Unternehmen und auch viele Konzerne bieten das bereits an, Langzeitarbeitskonten. Das heißt, da können Mitarbeitende ihre Überstunden drauf einzahlen oder aber auch ihr Urlaubs- und Weihnachtsgeld, falls das gezahlt wird oder irgendwelche Provisionen. Und das ist natürlich super, wenn das dann halt bis zur Rente quasi irgendwie auch abgezahlt oder runter abgehoben werden kann, so heißt es. Und ob man das dann halt nimmt für 3, 4 Monate Sabbatical oder später, wenn dann die Eltern irgendwie krank werden und man braucht so eine Pflegezeit, der man sich halt kümmert, diese Care-Arbeit halt umsetzt oder aber man möchte mal eine Weiterbildung machen in der Zeit, dann ist das natürlich eine super Möglichkeit und hast eine absolute Win-Win-Situation. Also da kann ich auch durchaus von Herzen einen Kollegen empfehlen, das ist der Dr. Thomas Hasslöcher von Pens Expert, die machen nichts anderes als Langzeitarbeitskonten für Unternehmen einzuführen. Das ist so das erste Modell, was ich großartig finde. Das zweite wäre ein Teilzeitmodell. Das heißt, man arbeitet zwar weiter, gehen wir jetzt mal von 100 Stunden, also einer Person aus, die 100% arbeitet. Und dann arbeitet sie aber keine 100, nee, sie arbeitet weiter 100%, aber sie bekommt nur die ersten 3 Jahre zum Beispiel 75% ausgezahltes Gehalts. Und das vierte Jahr, das bekommt sie dann weiterhin 75% ausgezahlt, weil das sind halt dann quasi die bereits getätigten Arbeitsstunden, die dann halt auch mit Sozialversicherung dann halt ausgezahlt werden. Also man muss sich dann nicht um eine Reisekrankenversicherung oder so kümmern. Mhm. Also das ist auch noch sehr komfortabel und sehr sicher, weil man weiß, auf was man schon, wofür man vorgearbeitet hat. Mhm. Genau. Und dann das, was sehr viel flexibler ist von dem Startzeitpunkt. Das habe ich zum Beispiel bei meinem schwedischen Möbelkonzern, wo ich knapp 13 Jahre gearbeitet habe. Das, was ich da gemacht habe, ist, dass ich einfach unbezahlten Urlaub genommen habe. Das war dann im Juni, kam mir die Idee, dass ich das machen möchte. Und im September bin ich losgereist. Habe dann allerdings auch meine Sozialversicherung selber zahlen müssen. Aber das war okay, weil ich wusste, wofür ich das Geld, was ich angespart hatte, gerne ausgeben möchte. Mhm. Genau, das sind so 3 Möglichkeiten, die es gibt. Und alles in allem würde ich sagen, selbst in den Unternehmen, wo es nicht die Möglichkeit gibt oder wo es kein offizielles Modell gibt, gibt es aber immer Möglichkeiten, Lösungen zu finden. Also das, finde ich, ist kein Totschlagargument von Führungskräften zu sagen, nee, das haben wir nicht, das hatten wir vor allen Dingen auch noch nie. Dann wird es Zeit, drüber nachzudenken, weil diese Frage kommt immer öfter nach dem Sabbatical und umso früher man sagt, okay, wir machen uns da jetzt mal Gedanken, weil wir möchten, dass die Person auch bei uns bleibt. Und umso länger eine Person diesen Wunsch hat, ein Sabbatical zu nehmen, aber immer mal wieder ein Nein hört, desto schneller ist sie dann auch weg, weil ne, wissen wir, kann man ganz klar drüber reden. Ich meine, innere Kündigung, man arbeitet dann halt einfach auch nicht mehr produktiv, sondern beschäftigt sich vielleicht mit anderen Dingen. Und ich glaube, das möchte auch keine Führungskraft. Und ja, deswegen gerne gemeinsam eine Lösung suchen. Ja, da kann man ja gucken, ne? Müssen es 12 Monate sein, reichen vielleicht auch 6 Monate? In welchem Zeitraum? Ist es im Sommer vielleicht praktischer als im Winter oder umgekehrt? Also wichtig ist, glaube ich, einfach diese Wertschätzung entgegenzubringen, zu sagen so, ja, ich habe gehört, was du willst. Ich kann das, ich nehme das mal an. Ich kann es zwar selber nicht nachvollziehen, weil ich möchte es vielleicht einfach gar nicht. Aber trotzdem ist es ja ein großer Wunsch des Mitarbeitenden und ja, das darf gehört werden. Und dann steht die Chance auch sehr, sehr groß, dass die Person dann nach dem Sabbatical auch wiederkommt.
Bevor wir jetzt zum zweiten Teil der Frage kommen, würde ich trotzdem mir gerne nochmal einhaken. Ja, es wird komplex.
Ja, ja, das ist ein langes Thema.
Also du darfst mich gerne korrigieren, aber irgendwie kann ich mich auch erinnern, wir haben ja so ein Vorgespräch geführt, also so ein bisschen ist das ja auch Teil deiner Geschichte, dass du ja die Idee hattest und dann ja auf jemanden getroffen bist, der dir gesagt hat, haben wir nicht, kenne ich nicht, machen wir nicht, oder?
Ja, ganz genau, ja. Also an dieses Gespräch kann ich mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Das war meine Chefin damals, die mir direkt in dem Gespräch gesagt hat, wo ich diese Frage gestellt habe, ob ich unbezahlten Urlaub nehmen darf für 6 Monate. Sie hat gesagt so, nee, also 6 Monate gehen nicht, aber 3 Monate gehen. Aber dann, Nina, dann musst du dich auch für die nächsten 3 Jahre beim Unternehmen verpflichten. Und dann habe ich gesagt so, hupsi. Also ich wollte ja eher weg hiervon und möchte mich danach nicht zu 100% für 3 Jahre an das Unternehmen dran binden lassen oder ketten lassen, vielleicht sogar in diesem Fall noch mehr. Und das hat in mir ausgelöst, dass ich nach Hause gefahren bin und habe angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Also ich wusste, ich lasse es nicht mit mir machen. Also dieser Druck, den sie mir da irgendwie mitgegeben hat, zumindest hat es das bei mir ausgelöst, das hat auf Gegendruck gestoßen. Und da habe ich gedacht, okay, ich möchte dieses Sabbatical auf jeden Fall. Und wenn es heißt, dass ich dafür kündigen muss, dann ist das halt so. Weil ich werde mich definitiv nicht 3 Jahre ans Unternehmen binden. Unabhängig davon ist es rein rechtlich auch gar nicht möglich, diese
Schleife zu bauen.
Genau, richtig. Ja, es sei denn, es hat irgendwas mit einem vorherigen Studium oder einer Weiterbildung, die irgendwie bezahlt worden ist, dass man dann irgendwie sich verpflichtet hat, ne, tatsächlich mit Vertrag dann noch länger da zu bleiben. Also das war in meinem Fall nicht der Fall und deswegen war es für mich umso überraschender. Genau.
Und jetzt komme ich quasi zum zweiten Teil. Also gibt es irgendwie aus deiner Perspektive einen Unterschied eben zwischen, du beschreibst da jetzt eben auch durchaus einen Kontext, du sagst ja auch selber, das sind ja häufig sehr große Unternehmen, die haben da ja vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Hebel hin zu Menschen, die jetzt entweder tatsächlich freiberuflich, selbstständig, vielleicht selber als Unternehmer unterwegs sind. Und auch hier darf man ja gerne mal mit diesem vielleicht sogar Mythos aufräumen, nur weil jemand selbstständig ist oder Unternehmer oder Unternehmerin, bedeutet das ja nicht, dass alle sofort am zweiten Tag Privatier sind und sagen, also ich kann mir das quasi so aus der Portokasse leisten, sondern das sind ja vielleicht nochmal ganz andere Fragen. Und ich sage bewusst andere, weil ich hier gar keine Bewertung reinbringen will, aber dann hat das ja nochmal eine andere Qualität, oder täusche ich mich gerade?
Nee, das stimmt schon. Also die Menschen, die mich kontaktieren und um Hilfe bitten, sind zu 95% tatsächlich festangestellte Personen. Von daher, ne, die anderen, ja, mit denen arbeite ich auch gerne zusammen, aber meistens finden die so ihre Lösung, dass es dann halt doch nicht wirklich ein mehrmonatiges Sabbatical wird, sondern dass sie sagen, so ja, ich nehme meinen Laptop halt mit und arbeite von woanders, dann sprechen wir über Remote Work oder Workation, wenn man es vielleicht dann in Kombination mit Urlaub dann sich zusammensetzt. Und von daher ist das, ja, werden auch andere Fragen gestellt, aber die meisten Fragen, die ich gestellt bekomme, sind halt wirklich vom Festangestellten, weil diese Sicherheit, die diese Personen halt auch brauchen, ne, dass monatlich das Geld ganz safe auf dem Konto eingeht, das ja ist einfach so eine Herausforderung, dass sie das ja dann vielleicht in dieser Zeit halt eben nicht haben, dass sie mehr Unterstützung brauchen als Selbstständige oder Unternehmer oder Unternehmerin.
Und jetzt komme ich nochmal zu dem ersten Teil eigentlich zurück. Ich wollte jetzt nur die zweite Frage zumindest einmal schon mal, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt auch beim Zuhören habe ich mich tatsächlich auch nochmal gefragt und ich weiß gar nicht, ob du das jetzt irgendwie beantworten kannst. Ist das irgendwie auch vielleicht tatsächlich interessanterweise so eine Kulturfrage? Also im Sinne von, gehen wir zum Beispiel in Europa, USA, Asien, also Afrika, Australien, damit wir sie alle genannt haben. Gehen wir da anders mit dem Thema Sabbatical um? Also hast du das irgendwie, also nicht, dass ich jetzt die Erwartungshaltung habe, dass du eine empirische Studie hast, aber hast du da irgendwie eine Idee, Sachen schon mal gehört, gesehen, Phänomene beobachtet?
Also grundsätzlich darf man ja sagen, dass die Sabbaticals ursprünglich aus Amerika kommen, wo Professoren und Professorinnen halt ihre Forschungssemester dann als Ruhezeit genommen, oder Ruhe in Anführungsstrichen, ne, je nachdem, wie viel man halt gemacht hat. Also von daher kommt die ursprüngliche Idee aus den USA, und ich glaube auch einfach, dass es da gerade allerdings noch viel schwieriger ist, ein Sabbatical zu nehmen, weil erstens haben die ja grundsätzlich weniger Urlaub. Deswegen diese Zeit, die sie an Urlaub haben, ist dann nochmal viel heiliger als jetzt unsere, sag ich mal, 28 bis 31 Tage, so im Schnitt. Und ich glaube, dass bei anderen Ländern, also da muss ich echt passen. Also ich weiß, da kann ich nicht sagen, wie das in anderen. Ich kann mir vorstellen, also das ist jetzt aber noch eine Theorie, dass Skandinavien zum Beispiel da ziemlich gut unterwegs ist, weil die einfach sehr open-minded unterwegs sind. Nee, aber ansonsten müsste ich selber mal recherchieren tatsächlich.
Ja, genau. Vielleicht ist das ja eine interessante Forschungsfrage, die wir jetzt mal mitnehmen. Aber tatsächlich kam mir das gerade so, weil ich es tatsächlich jetzt irgendwie ganz interessant fand. Hinzu kommt, wo du darüber gesprochen hast, also so das Spannende ist, wo du sagst, ja, Begriff, klar, Sabbatical kommt irgendwie ursprünglich aus den USA, aber da fällt mir ein, das Spannende an der Sache ist ja, es gibt ja hier in unserem Land einen Menschen, den kennt wahrscheinlich durchaus jeder, Johann Wolfgang von Goethe. Der hat ja ganz interessant so zwei Begrifflichkeiten geprägt. Also das eine war Müßiggang, hat er genannt. Mhm. Also das war für ihn ganz wichtig, so um kreativ zu sein.
Ja.
Heute würde man sagen, ja, der ist da irgendwie einfach durch die Gegend gelatscht. Und so für ihn war das eben aber nicht nur durch die Gegend laufen, sondern eben Müßiggang. Und das zweite, und das ist tatsächlich jetzt, und ich hoffe, das ist okay für dich, wenn ich das gerade mal teile.
Ja.
Das Buch Italienreise von Johann Wolfgang von Goethe war übrigens quasi, ich weiß gar nicht, aber zumindest ganz offiziell eine sogenannte Auszeit, die der sich genommen hat.
Ah, guck mal, ja.
Und das Spannende an der Sache war, dass der damals ja so ein sogenannter Superfunktionär war. Der hatte da irgendwie super viele Rollen, würde man das wahrscheinlich heute nennen. Und dann hat er irgendwann festgestellt, weil der hier da den Fürsten und da und so weiter, alles wie so ein Berater irgendwie so dicht war in seinem operativen Alltag, dass er irgendwann gemerkt hat, er ist nicht mehr kreativ.
Ja.
Und das ist total interessant. Und dann hat er sich entschieden, tatsächlich, ich muss hier raus.
Ja.
Also wahrscheinlich hat er es nicht so formuliert, vielleicht doch, wir wissen es nicht. Er hat gesagt, ich muss hier raus. Und übrigens, die Initialzündung für die Italienreise war tatsächlich die Idee, dass er mit dem operativen Alltag, so würde man es heute nennen, total überfordert war und gemerkt hat, dass seine Kreativität nicht mehr fließt. Deswegen fängt die Italienreise auch an, jetzt mal nicht ganz klar, also nicht Wort für Wort zitiert, aber so: Als ich in Karlsbad, da war der also auf so einem Ball, heute würde man sagen Party, hat er sich entschieden, von diesem Ball wegzugehen, in die Kutsche zu steigen und dann nach Italien zu fahren.
Ich kriege eine Gänsehaut. Wow.
Oder?
Krass. Ja.
Das war eine kreative Aussage. Jetzt kann ich noch was dazulegen, und das ist auch krass, ich habe selber gelesen. Der war damals schon, ich meine, man muss überlegen, 1780, so 1790 um den Dreh, war der schon so bekannt, dass der dann wusste, er kann unter dem Namen Johann Wolfgang von Goethe nicht reisen.
Mhm.
Also musste er sich sozusagen ein Pseudonym anschaffen. Und das wissen auch die wenigsten. Das Pseudonym lautet übrigens Filippo Miller.
Okay.
Das heißt also, ab dem Moment, wo der in die Kutsche gestiegen ist, hat er sich Filippo Miller genannt.
Wow.
Also das jetzt nur mal so, also gesagt, ich wollte nur sagen, das heißt, das Thema kreative Auszeit ist irgendwie vielleicht gar kein neues, so im klassischen Sinne, wie ich übrigens glaube, dass ja viele Phänomene, die wir heute haben, gar nicht so neu sind, sondern verankert. Und wenn wir jetzt nochmal wahrscheinlich tausende von Jahren zurückgehen in verschiedenen Weisheitstraditionen, also Kontemplation und so weiter, alles so Begrifflichkeiten, die ja irgendwie auch was damit zu tun haben, dass man mal rausgeht. Aber wie gesagt, das jetzt nochmal so als kleine Sache, die mir gerade eingefallen ist, wo wir darüber sprechen.
Ja, sehr spannend.
Ich bin noch ein bisschen, ja.
Total, total spannend. Ich habe gerade noch einen Gedanken, den würde ich gerne loswerden.
Ja, bitte.
Und zwar genau das ist es oftmals, dieses operative Geschäft. Wir stecken da so drin, wir laufen und machen und tun und kriegen irgendwie immer wieder neue Dinge vor die Füße geworfen, und die kriegen es auch immer wieder hin. Und dann ist bald mal wieder der nächste Urlaub dran. Und das, was ganz vielen Menschen dann passiert, ist, dass sie erstmal krank werden. So, das ist auch ein, Moment, wie heißt dieses Syndrom nochmal? Das Leisure Sickness Syndrom. Dass man dann, dass der ganze Körper, der ganze Organismus, das ganze Nervensystem dann runterfährt und einfach alles gar nicht mehr weiß, was passiert denn hier jetzt gerade? Ich bin Stress gewohnt und ich kriege diesen Stress aber gerade nicht mehr. Also sagt der Körper so Tilt, und was auch immer dann halt irgendwie passiert, ne? Die einen kriegen erstmal eine fette Erkältung, die anderen, weiß nicht, also, ne, alle möglichen Symptome, die dann auf einmal hochkommen. Und dann ist man irgendwie 5, 6, 7 Tage von einem 2- oder 3-wöchigen Urlaub dann erstmal krank. So, die ganz Verrückten die geben diese Krankheit dann auch nicht beim, also lassen sich da nicht krank schreiben, sondern sie sagen halt so, ja gut, bin ich halt krank. Aber ich denke so, nee, du bist krank und deswegen lass dir eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung geben oder überweisen und dann entsprechend auch wirklich krank zu sein zu dürfen und den Urlaub dann aber auch gut zu schreiben. Das finde ich einfach wichtig. Und der Gedanke, den ich ursprünglich noch hatte, ist, dass wir in unserem Alltag, in dieser Zeit, wo wir arbeiten, also wenn wir so auf das Leben blicken, dann kann man das ja grob in drei verschiedene Phasen einteilen. Die erste Phase ist da, wo wir zur Schule gehen, wo wir studieren, wo wir eine Ausbildung machen. Also wir lernen unglaublich viel. Das ist ein relativ kleiner Bereich. Dann kommt der große Bereich, wo wir in der zweiten Phase unglaublich viel arbeiten und zwischendurch halt Urlaub haben, uns wieder zu regenerieren. Und der dritte Bereich ist dann die Rente, wo wir hoffentlich dann möglichst lang und möglichst gesund dann viel davon haben. Aber sowas wie so eine operative, also sowas wie eine Auszeit in dieser operativen Arbeitsphase können wir uns eigentlich gar nicht nehmen und ist auch gar nicht vorgesehen. Und das ist so verrückt, weil das so wertvoll ist. Also wie schön, dass Goethe das vorgemacht hat, das wusste ich nicht. Und das ist, finde ich jetzt gerade eben, fand ich sehr wertvoll, dass du das geteilt hast. Danke nochmal dafür. Und ich glaube, dass wir da wirklich überlegen dürfen, was würde uns das bringen, da mal so aus diesem Tagesgeschäft, aus diesem Hamsterrad mal rauszugehen, mal in die Vogelperspektive zu zoomen, den Blick zu richten auf die Vergangenheit, was ist da alles so passiert, dann den Blick zu richten auf das Hier und Jetzt, wo stehe ich, habe ich mir das so vorgestellt, ja oder nein? Und wenn nicht, wie soll denn dann der dritte Part, also sprich die Zukunft, aussehen? Weil ganz ehrlich, also ich setze mich nicht am Wochenende hin und sage so, ich reflektiere jetzt hier mal mein Leben. Also da muss schon irgendwie was passieren. Entweder ist es meistens ein großer Traum, den ich umsetzen möchte, oder aber ich bin mit meinem Hamsterrad oder bin aus dem Hamsterrad rausgeflogen, gegen die Wand geprallt und weiß erstmal gar nicht, wo ich bin, was dann passiert, wenn man zum Beispiel einen Burnout hat. Und da kann ich leider oder Gott sei Dank auch mitreden, je nachdem, aus welcher Sichtweise man sieht.
Ich würde gerne auch noch was dazulegen, aber bitte. Du hast gerade auch noch was genannt, da würde ich auch gerne nochmal zurückkommen. Aber wie du jetzt gerade schon richtig sagst, also ich glaube, das Spannende ist ja, ein Wort, was ja irgendwie auch schon ein bisschen No-Brainer ist, aber irgendwie ja dieser Perspektivwechsel, den du gerade auch nochmal angesprochen hast. Und du hast ja ein durchaus immer noch, würde ich auch sagen, sehr präsentes Lebensmodell vorgestellt. Ne? So ja, da lernen, arbeiten, Rente und so. Mhm. Ich glaube, was wahrscheinlich gerade ja auch, und da muss man wahrscheinlich schauen, in welche Bubble man schaut, weil es gibt ja mittlerweile so Bubbles, die haben das komplett aufgelöst. Ne? Also da diskutiert man über ganz andere Zusammenarbeitsmodelle, über ganz andere Lebensmodelle und so weiter. Ich würde sagen, da braucht man wahrscheinlich gar nicht so viel erklären, weil das irgendwie Menschen sind, die verstanden haben, wer sagt mir eigentlich, dass ich das nicht darf. Und gleichzeitig, und ich finde das ja auch wichtig, gibt es aber ja immer noch ein, wahrscheinlich würde der Soziologe sagen, Narrativ, auch der Begriff wird wahrscheinlich gerade inflationär benutzt, aber irgendwann noch so eine Idee, wie jetzt Arbeiten funktioniert. Und irgendwie hängt das ja damit zusammen. Ne? Und dann gibt es eben diese Phasen und ich glaube, wahrscheinlich einfach nur die Tatsache, diesen Perspektivwechsel mal einzunehmen, hat schon ganz viel damit zu tun. Und vielleicht ist das ja auch eine Frage, die vielleicht gar nicht bei dir so gestellt wird, aber wo du merkst, dass die Leute die eigentlich haben oder zumindest, dass es irgendwie so ihre Story ist. Ich kann mir das ja nicht erlauben, weil. Mhm. Und wenn ich das jetzt mache, dann denken die. Also das sind wahrscheinlich alles ja auch so Dinge, wo wir gerade an so einem, ich würde fast sagen, Sweet Spot sind, wo es gar nicht darum geht, muss man da jetzt irgendwie über Sozialversicherung nachdenken und so weiter, das ist ja alles ganz okay, sondern erlaube ich mir das eigentlich gerade? Ja. Und ich sage jetzt mal sogar schon im allerersten Augenblick, das überhaupt mal zu denken, oder?
Mhm, ja, Stefan, das ist genau der Punkt, weswegen ich meine Arbeit als so sinnvoll anerkenne und auch halt einfach immer merke, wie viel mehr Menschen auf mich zukommen und sagen, es ist nicht das Problem der Organisation, sondern nachdem sie da mit mir gesprochen haben, merken sie, dass sie sich selber im Weg stehen. Und das sind Glaubenssätze, innere Einstellungen, die wir seit Jahren, Jahrzehnten mit uns rumschleppen, wie zum Beispiel genau dieser Punkt, dass wir halt überlegen so, und das, dann ist es auch einer dieser Top-Fragen, die mir gestellt wird, so ja, was denken denn dann die anderen über mich? Was denkt denn dann mein Arbeitgeber? Und da dürfen wir uns von frei machen. Also alleine diesen Punkt, ja, was soll denn dann auch hinterher in meinem Lebenslauf stehen, wenn ich ja jetzt ein halbes Jahr unterwegs war? Tue ich dann so, als wenn ich einfach fest angestellt war oder soll ich es aktiv in meinen Lebenslauf reinschreiben? Und dann sage ich, ja, bitte, schreib das aktiv in den Lebenslauf rein. Weil den Job, den du später irgendwann vielleicht mal haben wirst, wirst du definitiv bei einem Unternehmen haben wollen und mit Führungskräften und mit Kolleginnen und Kollegen, die sagen, boah, cool, dass du das gemacht hast, dass du dich getraut hast. Da braucht's ja schon echt eine Überzeugungsarbeit dahinter, dass man da ankommt, auch was das Umfeld angeht. So, ne, zu sagen, so, ich habe das ganz bewusst gemacht, weil ich weiß, das war mein Traum. Ich weiß, danach wird es mir noch besser gehen als jetzt überhaupt schon. Und was man alles lernt in dieser Zeit, also Entscheidungsfreudigkeit, Lösungsorientiertheit, das sind doch alles Punkte, die Führungskräfte in ihren Unternehmen also Mitarbeitenden haben wollen, die in ihrem Unternehmen genau das mitbringen. Eigenverantwortlich halt Dinge umsetzen wollen, Verantwortung übernehmen. Also ich verstehe das nicht, dass so viele Führungskräfte bisher immer sagen, nee, also Sabbaticals wird bei uns nicht angeboten, weil dann sind sie ja auch alle weg. Dann würde ich mir wirklich die Frage stellen, ist unser Unternehmen, unsere Unternehmenskultur wirklich so cool? Oder warum habe ich da gerade so eine Angst, dass sich diese Frage stellt?
Naja, wobei, man muss ja auch immer dazu sagen, wir reden jetzt hier Juli 2025. Mhm. Und das Interessante, auch da setzen wir uns wahrscheinlich genau in dieses Spannungsfeld rein, ne, dass wir gerade in der Welt Dinge beobachten, die eher degenerieren, also die eher wieder irgendwie wie Rückschritte sind, wo ja zum Beispiel vielleicht genau die Frage, man macht was Progressives, irgendwie was anderes, vielleicht gerade durchaus nochmal schwieriger wird. Mhm. Ne? Also ne, wir erleben ja auch bei großen Konzernen, und das kann man ja ganz offen sagen, wo ich jetzt auch gar kein Bashing betreiben möchte, wo Programme, die alle ja irgendwie dazu passen würden, also ne, so Diversity muss ja nicht immer nur was mit Gendern zu tun haben, sondern auch über komplett anders draufschauen, da werden die zurückgefahren, wo wahrscheinlich jetzt gerade durchaus ein Zeitpunkt ist, wo Leute sagen, also jetzt frage ich garantiert nicht, wo ich gerade verstanden habe, dass ich Teil eines Systems bin oder einer Organisation, wo Dinge, die man vermeintlich als kulturellen Erfolg verzeichnet hat, auf einmal wieder zurückgefahren werden, oder?
Ja, das ist schon wirklich spannend und traurig zugleich. Mhm. Weil ich glaube, wenn wir einmal uns dahin entwickeln, dass wir flexiblere Arbeitszeiten oder neue Modelle entwickeln und dann vielleicht aufgrund der Pandemie oder aus welchen Gründen auch immer, dann auf einmal jetzt merken so, damals war es doch irgendwie besser und sicherer, wir rudern jetzt irgendwie wieder zurück. Aber ich glaube, es liegt dann halt daran, was für Führungskräfte arbeiten in meinem Unternehmen. Also da geht es ganz oft um das Thema Vertrauen, glaube ich. Und auch nicht nur in die Mitarbeitenden, sondern halt auch in das, was da kommen mag. Also das, was Mitarbeitende zum Beispiel aus einem Sabbatical halt irgendwie mitbringen können. Das ist auch so, erstens die frische Energie natürlich, ne, motiviert zu sein, dann auch zu sagen, so ja, okay, bisher fand ich meinen Job total cool, aber ich habe irgendwie andere Ideen und jetzt würde ich gerne in eine andere Abteilung einsteigen und bringe mein Wissen, was ich aus der alten Abteilung habe und die Ideen, die ich mitbringe, jetzt in eine neue Abteilung ein. Das ist doch so viel mehr wert, als wenn man dann halt zu einem Sabbatical irgendwie Nein sagt und dann auf einmal diesen Mitarbeiter gar nicht mehr im Unternehmen hat und somit richtig Kohle flöten geht. Also wie wichtig das ist, diese Mitarbeitenden, die da motiviert sind, neue Dinge zu erleben, die auf jeden Fall auch zu halten und halt wie eben schon gesagt, ne, Lösungen zu finden. Denn das ist nachhaltige Mitarbeiterfürsorge und viele sagen Mitarbeiterbindung. Ich setze nochmal einen drauf und sage Mitarbeiterverbindung, weil diese Dankbarkeit, diese Loyalität und dieses Vertrauen in den Arbeitgeber einfach so sehr stärkt und wächst, dass das in Zahlen gar nicht messbar ist.
Und wo wir gerade darüber sprechen, weil du auch Führungskräfte erwähnst, ich glaube auch für uns beide darf ich hier proklamieren, Führungskräfte sind ja auch nur Menschen. Also von daher, in denen arbeiten auch Dinge, legitimerweise, das ist ja auch nicht so, sondern die unterliegen Zwängen, da gibt es ne, organisationale Zwänge, da gibt es also Dinge, wo es ja auch durchaus vielleicht valide Gründe gibt, warum jemand sagt. Und gleichzeitig, ich will das nur sagen, also vielleicht könnten wir eher von Menschen sprechen, die halt irgendwie Entscheidungen unter neuralgischen Stellen sind, wo Entscheidungen getroffen werden.
Absolut.
Und da ist vielleicht gerade eine spannende Frage und jetzt wieder zu dem Thema Erlauben. Also so ultimative Reflexionsfrage vielleicht für jemanden, der oder die Entscheider und Entscheiderin in Unternehmen ist, wer erlaubt das in mir eigentlich gerade nicht? Also weißt du, so dieses Thema, bin ich gerade eher auf der Suche nach rationalen, vermeintlichen betriebswirtschaftlichen KPIs, die mir so eine Art Argumentationshilfe sind, damit ich sagen kann, das machen wir auf gar keinen Fall. Oder Achtung, Bewertung, Projektion, Interpretation von mir. Oder ist es manchmal tatsächlich eher so, eigentlich wäre das ja auch mein Wunsch.
Genau.
Aber ich kann es mir selber nicht erlauben, also muss ich es ja im Grunde auch allen anderen irgendwie verbieten, oder?
Ja, ganz genau. Das ist
jetzt das ist schon ultim, also Selbstreflexion würde ich sagen, Champions League, aber ja, manchmal ist das ja sogar der Fall, oder?
Umso wichtiger, dass wir hier drüber reden und dass es alle hören und sich selber die Frage stellen, so was in mir verbietet es, dass gerade, dass das nicht geht, bevor ich den Chef oder die Chefin gefragt habe. Und gleichzeitig sind ja all diejenigen... Ja,
oder auch selber erlaube. Also jetzt kommt jemand zu mir und sagt, ja, ich würde das gerne machen. Und dann sage ich, nee, geht auf gar keinen Fall. Das ist ja vielleicht die Frage, das ist das, was ich meine. Von welchem inneren Platz kommt eigentlich mein Nein dann?
Ja,
oder?
Klar, genau, richtig. Das ist, also meine Erfahrung ist, dass es ganz oft ist dieses, ach was, du musst doch hier jetzt leistungsorientiert sein und du musst doch weiterarbeiten, ich brauche dich hier. Das ist schon ganz oft diese Angst, so wer soll denn dann deine Stelle übernehmen in der Zeit? Und nee, wir haben eh Fach- und Führungskräftemangel und wir haben eh eine Umstrukturierung. Und da geht erstmal, gehen ganz viele Alarmglocken irgendwie, leuchten da rot. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man sich diese Frage stellt. Also wer sagt in einem, dass das gerade nicht geht? Oder was sage ich gerade meinem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, dass es nicht geht? Warum? Deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig, nicht dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin im ersten Gespräch schon eine Antwort zu geben, sondern erstmal zu sagen, so, ist ja interessant, wie hast du dir das vorgestellt? So, und wer soll denn deine Aufgaben? Also schon auch Fragen zu stellen der Person, die darf sich schon sehr gut vorbereitet haben. Denn ich glaube, dass wenn man, das ist so ein Gespräch halt bei ca. 80%, geht es da wirklich um die Vorbereitung, dass wenn ich weiß, ich gehe mit einer bestimmten Haltung rein, ich möchte das Sabbatical machen und ich möchte es so oder so machen, aber ich werde natürlich meinem Chef oder meiner Chefin jetzt nicht auf die Nase binden, dass ich danach kündigen werde, wenn ich dieses Go nicht bekomme, sondern zu sagen, okay, ich arbeite total gerne hier und ich würde total gerne zurückkommen und ich find's super, wenn wir uns jetzt gemeinsam eine Lösung überlegen. Und ich habe schon ein paar Ideen mitgebracht, die kann ich dir jetzt schon sagen, die können wir auch später drüber nachdenken. Also das ist in diesem Gespräch nicht mehr um ein, darf ich das bitte und ich möchte doch so gerne und ich verstehe meine Kolleginnen und Kollegen, die können das jetzt vielleicht gerade nicht, aber jetzt bin ich schon hier und habe diesen Mut gefasst, das anzusprechen und dann sitzt man aber trotzdem in so einer krassen Bittstellerposition und das ist nicht hilfreich. Da darf man rangehen und sagen, ich habe mir das vorgestellt, das ist mein Plan, das ist die Lösung. So, dass eigentlich der Chef oder die Chefin gar nicht mehr Nein sagen kann. Und gleichzeitig darf man ein bisschen vorsichtig sein, denn wie wir selber wissen, wahrscheinlich wollen Führungskräfte oder Menschen oder Entscheider und Entscheiderinnen natürlich auch gefragt werden und mitgestalten, so, und nicht direkt gleich die Lösung präsentieren, so dass man eigentlich unter Druck gesetzt ist und Ja sagen muss, eigentlich in dem Gespräch noch, sondern zu sagen, okay, danke für deinen Wunsch, dass du den geäußert hast. Ich nehme das mal mit, bespreche das, reflektiere das, guck, welche Lösung wir finden können und dann machen wir einen neuen Termin und sprechen dann nochmal drüber. Also so, dass es in diesem Gespräch für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht darum geht, ob das funktioniert, sondern nur in welchem Rahmen. Und das ist oftmals das Geheimnis, mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin zu sprechen.
Ja. Also du sprichst im Grunde ja auch vielleicht sogar ein Phänomen an, ne? Da würde man jetzt sagen, so wenn man als Berater nicht weiter weiß, dann sagt man ja, es kommt drauf an, aber wahrscheinlich ist es genau das, also der Kontext.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es sogar schon auch da, einfach okay, wenn man sich da auf Augenhöhe begegnet und zum Beispiel auch ja als valide Argumentation von der anderen Seite versteht, dass die einfach valide sind und nicht sofort in so eine Resistenz geht und sagt, wir wollen mir das nicht erlauben, sondern gemeinsam schaut, okay, wie kriegen wir im wahrsten Sinne des Wortes das umgesetzt? Und ne, da muss ja Entscheiderinnen und Entscheider müssen vielleicht auch dann ja das Team im Blick haben. Die müssen dann ja auch überlegen, okay, das hat ja auch Ripple-Effekte sozusagen, ne, wo so und die dann auch vielleicht sogar, vielleicht ist es genau das, dass so ein Gespräch alleine auch ein guter Gradmesser ist, wie begegnen wir uns eigentlich wirklich, also und zwar wirklich auf Augenhöhe und offen und können auch so ein Thema im besten Falle vielleicht auch kontrovers diskutieren. Also wo es nicht nur darum geht, ne, du kommst super vorbereitet, quasi jetzt mal so als Rollenspiel zu mir und sagst, ich habe ja schon mal alles vorbereitet, also die müssen eigentlich nur Ja oder Nein sagen. Ungefähr. Ah nee, wir haben eine Dudes-Kultur, du musst ja eigentlich nur Ja oder Nein sagen. Also und ich habe gar keine Chance. Ne? Ja. Und wenn ich dann nur mal sage, ah ja, aber wir müssen daran denken und dann fängst du sofort an mir zu erklären, warum ich jetzt gerade deinen Plan kontaktieren muss. Keine gute Voraussetzung, um irgendwie eine gemeinsame Lösung zu finden. So verstehe ich das. Ne?
Ja, absolut, genau so. Es geht wirklich um diese gemeinsame Lösungsfindung und dann auch zu schauen, okay, ja, auch mit Kolleginnen und Kollegen drüber zu sprechen, dann kriegt man halt oft mit so, ja, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber, und dann kommen ne, die inneren Glaubenssätze, warum es halt eben nicht geht. Aber ich glaube, dass wenn man in einem Unternehmen die Möglichkeit hat, eine Auszeit zu nehmen, und dann spreche ich hier für alle Beteiligten, also nicht nur die Mitarbeitenden, sondern halt auch die Entscheider und Führungskräfte, weil die sitzen ja halt auch in dem Unternehmen und sind angestellt. Das vergessen so viele. Und ich glaube, das ist so ein Perspektivwechsel nochmal, dann nicht drüber nachzudenken, sage ich jetzt ja oder nein zu den Mitarbeitenden, sondern auch zu überlegen, so, was würde ich eigentlich machen, wenn ich jetzt mal 4 Monate Zeit hätte? Und dann tun sich auf einmal ganz andere Welten auf. Und wenn es darum geht, so ein Sabbatical einzuführen ins Unternehmen und man überlegt, ist das jetzt ein guter Benefit, unterstützt das jetzt irgendwie die Mitarbeitergesundheit oder geht es darum, auch das Employer Branding halt zu stärken, dann ist das einfach eine wichtige Frage, wenn man sowas selber schon mal überlegt hat, also so strategisch gesehen, dass wenn das den vielen möglich gemacht wird, dass man zu den vielen halt eben auch dazugehört. Und dann auf einmal ist da eine ganz andere intrinsische Motivation dahinter, diesen Benefit halt einzuführen oder aber, wenn man ihn schon Portfolio hat, das da auch mal lauter zu machen und sogar in einem Bewerbungsgespräch für die ganz Mutigen auch zu sagen, so hey, super, dass du uns jetzt hier deine Erfahrungen, deine Soft Skills, all das mitbringst und wir haben auf der anderen Seite das und das und das zu bieten und dazu gehört halt auch eine berufliche Auszeit. Dann zum Beispiel ab einer Betriebszugehörigkeit ab 3 Jahren und dann darf man, weiß nicht, für 3 Monate oder so los. Also es gibt so viele tausend Möglichkeiten, aber das echt mal von einer anderen Perspektive zu sehen, dass man auf der einen Seite ja auch dazugehört zum Unternehmen und es selber nutzen kann und auf der anderen Seite das auch proaktiv anbietet, um diejenigen, die halt das Unternehmen ja eh schon cool finden, dann auch zu sagen so, ey, guck mal, und wir haben Sabbaticals, das wird vielleicht der Mitbewerber nicht haben und damit kriegen wir dich. Damit kriegen wir vielleicht nicht 100%, sondern vielleicht nur 15 oder 20. Aber ich glaube, nachhaltig macht das auf jeden Fall Sinn. Weil wenn ich alle 2-3 Jahre mal für 3 Monate raus darf, wie großartig ist das denn bitte? Also da bleibe ich doch mein ganzes Leben lang bei dem Unternehmen, würde ich persönlich sagen.
Weil wir jetzt gerade wieder bei dem Thema, also eigentlich sind wir die ganze Zeit und eigentlich reden wir, glaube ich, auch schon die ganze Zeit darüber, aber ich will es mal ganz explizit fragen. Mhm. Genau, also der Podcast heißt ja Beyond KPI und ganz bewusst ist es eine Metapher, bedeutet aber eben auch, dass wir hier kein KPI-Bashing betreiben, sondern sagen, das ist eine total valide Perspektive, wo es nicht darum geht, die auszublenden, sondern vielleicht anders zu betrachten. Mhm. Und deswegen würde jetzt so eine ganz einfache Frage vielleicht für mich auch nochmal auftauchen. Rechnet sich eine Auszeit oder vielleicht etwas anders? Was bedeutet rechnen in dem Falle? Hast du darauf irgendwie eine Antwort?
Ja, also erstmal auf deine erste Frage, ob sich das rechnet, ein ganz klares Ja. Also, ne, was, oh Wunder, was soll ich sonst sagen? Natürlich, also es rechnet sich in einfach so sehr, weil es den Mitarbeitenden halt so sehr ans Unternehmen bindet. Also ich kann eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich war in Südostasien unterwegs und bin gebackpackt, saß vor einem Hostel, habe irgendwie das Leben genossen, mich mit netten Menschen unterhalten. Dann kamen noch zwei junge Frauen dazu, die gerade fertig waren mit ihrem Bachelorstudium und wollten dann ein halbes Jahr später in den Master einsteigen und hatten eigentlich so gar keinen Bock auf Arbeiten. Und dann habe ich gesagt, so ja, ist doch cool, dass ihr jetzt reisen könnt. Und dann sagt sie, ja, was arbeitest du denn? So, und warum bist du jetzt hier? Und was hast du bitte für einen coolen Arbeitgeber, dass du reisen darfst? Und daraus hat sich dann entwickelt, dass sie erstens sagen, so boah, du bist die Erste, die wir begegnen, die gerne arbeitet. So immer grundsätzlich. Und ich war ein bisschen erschrocken. Und zweitens, hast du einen Arbeitgeber, der dir das Vertrauen schenkt, dass du hinterher wiederkommst? Und der kam raus, dass die, weil ich halt so geschwärmt habe von der Situation auf der Arbeit, dass ich gehen durfte, dass ich wiederkommen darf, dass sich eine von den beiden, Marlene, die hat sich dann hinterher bei IKEA beworben und hat dann da auch die Stelle bekommen.
Jetzt haben wir es genannt.
Ja, jetzt haben wir es genannt, genau. Ach, verdammt.
Egal. Nee.
Und sie hat dann tatsächlich auch die Stelle dort bekommen. Und hinterher bin ich irgendwie ein halbes oder dreiviertel Jahr später, war ich selber im Unternehmen wieder zurück und habe dann auch mal bei den Kollegen in der Zentrale nachgefragt und habe gesagt so, hey, wie war das eigentlich so mit Marlene? Die habe ich euch ja quasi geschickt aus Laos, was? Und dann sagt sie, ja krass, also das war die beste Praktikantin, die wir jemals hatten. Sie hatten sogar einen Namen, sie war die Superpraktikantin. Und da habe ich gedacht, so boah, ist das geil. Was ich dann auch immer auftun kann, und dann ist es jetzt vielleicht ein Einzelfall, aber wie begeistert man sein kann von dem Unternehmen, dass das verstanden wurde, dass ich diesen Wunsch habe, obwohl ich vorher schon die gesagte Geschichte mit meiner Chefin, wo es eben nicht funktioniert hat, beim gleichen Arbeitgeber und beim nächsten Chef hat es dann eben funktioniert. Und umso mehr war ich halt einfach dankbar, habe das weitergegeben an andere. Und wie wichtig diese intrinsische Motivation von mir auch war, etwas zurückzugeben ans Unternehmen, indem ich sage, cooler Arbeitgeber, guck doch mal, ob die noch eine Stelle frei haben. Und genau die Menschen wollen wir doch auch, wo die Werte gleich sind und Fähigkeiten gebraucht werden, die man halt einsetzen kann. Und wenn das dann über so eine Geschichte kommt, also wie wertvoll ist das bitte?
Jetzt kennen wir uns ja schon so gut und wir sind ja sowieso untereinander. Von daher,
was kommt dann jetzt?
Vielleicht nur mal so eine provokative Frage stellen, ja, wo ich dir so zuhöre. Man muss ja sagen, jetzt mal so im weitläufigen Sinn in unserer Branche, was auch immer das heißt, da gibt's ja viele so Saulus-Paulus-Geschichten, ne? So, ja, da war ich irgendwie und so und dann habe ich irgendwie erkannt und dann, ich weiß nicht, ich habe im Knast gesessen bis hin, ich war, weiß ich nicht was alles und jetzt bin ich erleuchtet und laufe durch die Welt und muss irgendwie der ganzen Welt die frohe Botschaft verkünden, wie denn das Leben jetzt richtig funktioniert. Wie gesagt, etwas provokativer, du darfst selber entscheiden, mit welchem Grad der Offenheit du antwortest. Wirst du nicht eigentlich die ganze Zeit nur selbst, oder?
Also ich glaube, zu einer Therapie braucht es halt auf jeden Fall einen Therapeuten oder eine Therapeutin. Das ist so die Grund.
Deswegen, also wir benutzen den Begriff mal irgendwie nur als Metapher, aber wie gesagt, deswegen auch mit Augenzwinkern gefragt.
Ja. Ich glaube einfach, dass mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, einmal 1,5 Jahre lang in so einem Burnout zu sitzen, wo es mir richtig dreckig ging und mich zu fragen, so, boah, warum bin ich eigentlich noch hier und was kann ich eigentlich und was Sinn in der Arbeit, habe ich erstmal gar nicht drüber nachgedacht. Ich war erstmal froh, überhaupt wieder in den Status zu kommen. Und dann kriege ich schon so Kloß im Hals, weil ich denke so, boah, es war schon echt eine harte Zeit. Und dann aber auf der anderen Seite auch zu erfahren, wie super es sein kann, unterwegs zu sein, voller Energie, ne, in so einer beruflichen Auszeit einfach das zu machen, wo man Lust drauf hat, wo man neugierig sein darf und so gut wie keine Grenzen sieht. Ich glaube, diese Bandbreite erlebt haben zu dürfen und das weiterzugeben, das ist einfach nur für mich persönlich ein Geschenk und für all diejenigen, wenn ich die Bewertungen und die Gespräche so aufnehme, für die mit mir halt zusammenarbeiten, die dann auch ihren Traum umsetzen dürfen und wissen, boah, dieses Gefühl, was Nina beschrieben hat, wo ich auch mal sein möchte, das erleben sie dann. Das ist einfach nur ein Geschenk. Und deswegen geht es ganz oft um das Thema Mut, auch bei mir. Ich komme aus dem gebürtig aus dem schönen Sauerland, was auch sehr, sehr bodenständig ist und sehr sicherheitsorientiert. Mich da langsam raus zu entwickeln, von der Bankenbranche rein ins Studium nach Köln, dann weiter in die erste Auszeit, dann ins Unternehmen rein, dann in zweite Auszeit und dann letztendlich durch den Burnout durch in diese Selbstständigkeit. Also das ist, ich glaube, ja, ist wie so eine Heldenreise. Und ich glaube, ja, als gutes Vorbild vorangehen macht irgendwie schon Spaß. Und gleichzeitig möchte ich das auch nicht zu sehr hochheben, sondern auch einfach sagen, ich kann den Menschen einfach das Vertrauen schenken und weiß, dass sie es schaffen kann, genau das eben umzusetzen. Also ich habe eine 100% Umsetzungsquote. Das heißt hiermit auch die Warnung, dass wenn man wenn wir zusammenarbeiten, dass man es halt auch wirklich macht. Also ohne, dass ich ein Versprechen halt natürlich geben kann. Und das macht mich einfach sehr, sehr glücklich. Und darin sehe ich den Sinn in meiner Arbeit. Und ja, genau. Ich glaube, das ist so die Antwort auf deine Frage. Das ist einfach so.
Absolut. Und ich glaube auch, das will ich nochmal dazulegen, also nicht, dass man es muss, aber ich finde, und das merkt man ja auch bei dir, das eigene Erleben.
Ja.
Also das eigene, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ich da bin, bis hin zu, ich weiß auch übrigens, wie sich das anfühlt, wenn was nicht funktioniert, ist unglaublich hilfreich, weil, wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass du mal ein Buch gelesen hast und das irgendwie akademisch, intellektuell durchdrungen hast und dann irgendwie schlaue Sachen sagst, das sage ich jetzt mal etwas frech, können viele. Es geht wahrscheinlich eher darum, dass in dem Falle Mann, wer auch immer Mann ist, sich mit dir darüber unterhält und du selber sagen kannst, so fühlt sich das an, so fühlt sich ein Nein an.
Ja.
Und so fühlt sich ein Ja an und so fühlt sich das auch an, wenn man dann da losreißt und wie du auch schon sagst, ne, selber aus einem Umfeld kommt, wo es jetzt vielleicht nicht da ist, dass dir schon mit 19 erzählt wurde, hör mal, geh doch mal raus in die Welt, Mädel, und erkunde mal einfach so drauf los, sondern vielleicht ganz andere sogenannte, wie du auch schon gesagt hast, Glaubenssätze und irgendwie Ideen, wie das Leben zu funktionieren hat, eigentlich mitgegeben wurde.
und das zu durchbrechen, vielleicht ist ja das das Wichtige.
Ja.
Und deswegen irgendwie finde ich das auch ein schöner Schlussakkord. Und was mir irgendwie noch wichtig ist, weil das ist tatsächlich auch so eine ganz zentrale Aussage, ich fasse die jetzt mal so in einem Satz zusammen, man muss kein Privatier sein, geschweige denn irgendwie finanziell durch sein, um sich eine kreative Auszeit zu erlauben, sondern da gibt es ganz, ganz viele Grauschattierungen, wie wahrscheinlich immer. Und es gibt eben Menschen wie dich, die, ja, du sagst ja auch selber, die andere Menschen ermutigen, vor allen Dingen sich was zu erlauben, was für sie vielleicht erstmal völlig undenkbar ist, oder?
Ja, ganz genau. Auch dieses Thema mit diese Themen erleben, ne, dieses selber umsetzen, dieses darum, also für mich persönlich geht es darum ums Leben, im Leben. Also das heißt, mein Leitsatz ist nicht das Leben denken, sondern das Leben erfahren. Und das kann ich dann, indem ich eine Entscheidung treffe. Und wenn ich diese Entscheidung für eine berufliche Auszeit aber nicht treffe, dann ist es ja auch vollkommen okay, weil dann habe ich mich halt bewusst dagegen entschieden. Aber wenn ich mich nicht entscheide, sondern es halt wie eben auch schon gesagt, nur immer vor mir herschiebe, dann muss ich mich am Ende auch nicht wundern, dass ich es nicht umgesetzt habe. Und ich glaube einfach, da braucht es Mut. Und auch gleichzeitig darf man sich, und dann habe ich da auch die Erfahrung gesammelt, dass es mir sehr schwer gefallen ist, sich Menschen von außen ranzuholen. Ich habe immer gedacht, ich muss alles selber schaffen. Ich muss alles selber erlernen, alles, und habe nicht drüber nachgedacht, dass es ja schon ganz viele andere gibt, die die gleichen Fehler auch schon gemacht haben. Ja, ich lerne gerne aus Fehlern, aber sich das Spezialistenwissen von anderen zu holen, ganz egal, ob es ein Steuerberater ist oder jemand fürs Marketing, obwohl man Marketing eigentlich selber jahrelang drin gearbeitet hat, oder aber ob es ein Coach ist oder eine Beraterin oder ein Berater, das ist eigentlich total egal. Also letztendlich, wenn man die Mittel dafür hat, nimmt die Abkürzung. Also ich kann es echt nur sagen.
Ein schönes Schlusswort. Keine Abkürzung zum Schluss sagen, sondern im Grunde ein natürliches. Irgendwie finde ich, ist das jetzt gerade sehr rund.
Ja.
Und ich danke dir sehr für deine Zeit.
Sehr gerne, Stefan. Und danke an alle Zuhörenden.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.